da wird einem noch das Herz, geht einem das Herz auf und macht sich weit für das, was kommt. Und ja, ich bin begeistert, bin sehr froh, hier zu sein. Ich bin ganz dankbar, euch heute hier zu sehen. Und bei so viel Musikqualität, ja, hoffe ich, dass ihr auch etwas von euch, von der Predigt mitnehmt. Und das liegt natürlich an jedem Einzelnen von euch, wie weit und wie offen er dafür ist. Ja, ich heiße Ingo Schneider, das stand ja auch schon da. Ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde Bremervörde, die ist nicht so furchtbar weit weg. Ich lade euch herzlich ein, auch da mal hinzukommen und die Brüder und Schwestern aus der Nachbargemeinde mal zu sehen und kennenzulernen. Wir sind eine etwas kleinere Schar als ihr und freuen uns einfach auch über den Austausch. Andreas, du warst ja schon mal öfter bei uns, auch in der pastorenlosen Zeit. Von daher weißt du ja, auf wen du dort triffst. Und ich finde es gut, dass wir doch auch eine Verbindung miteinander haben. Uli Flottmann war hier letztens, der lange Jahre euer Pastor war, der jetzt in Cuxhaven ist. Und wir sind hier im Elbweser-Dreieck doch auch eine überschaubare Zahl an Gemeinden, können ja noch mehr werden. Ich habe also die Freude, mit euch ein paar Gedanken zu einem recht kurzen Text aus dem Johannesevangelium zu teilen. Der Text ist im 7. Kapitel und es geht um die Verse 37 bis 39. Auch wenn der Text recht kurz ist, gibt es doch einiges Bemerkenswertes zu finden. Aller guten Dinge sind drei und so gehe ich auch da in drei Schritten vor. Erstens, wie ist der zeitliche und textliche Zusammenhang? Worum geht es in diesem Text? Zweitens und drittens, was hat der Predigttext mit uns zu tun? Der persönlicheren Anrede halber gehe ich ab jetzt zum Du über und hoffe, dass Sie oder ihr mir das verzeiht. Ich würde mich sehr freuen, wenn jeder von euch etwas von dem jetzt Folgenden für sein Leben nutzen kann. Aber das liegt natürlich in erster Linie daran, wie nah ihr die Worte und das Gesagte an euch heranlasst. Vorab möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Großer Gott, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst und liebst, so wie wir sind, in all unserer Schwachheit. Mach du Gutes daraus. Lass uns erkennen, was du segnest und lass uns das tun. Amen. Also lasst uns einen Blick in Johannes 7, die Verse 37 bis 39 werfen. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus hin und rief mit lauter Stimme: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Jeder, der an mich glaubt, so sagt es die Heilige Schrift, Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Inneren fließen. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten sie erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war damals noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit aufgenommen war. Wie ist also der zeitliche und textliche Zusammenhang einzuordnen? Das Johannesevangelium ist eines von vier Evangelien, die die Geschichte von Jesus von Nazareth erzählen, dem Begründer des Christentums, der in den ersten 30 bis 35 Jahren am Beginn unserer Zeitrechnung lebte, starb und auferstand. Jesus war zum sogenannten Laubhüttenfest nach Jerusalem gereist. Der hebräische Begriff heißt Sukkot, zu Deutsch Laubhütte, Jiddisch Sukkes oder Sikkes. Das Laubhüttenfest gehört zu den jüdischen Festen. Das Fest wird auch heute noch im Herbst, 5 Tage nach dem Versöhnungstag, im September oder Oktober gefeiert und dauert 7 Tage an. In Israel und im liberalen Judentum ist nur der erste Tag ein voller Feiertag. In orthodoxen und konservativen Gemeinden der Diaspora dagegen die ersten 2 Tage. Jesus feierte also mit seinen Anhängern ein Fest, dieses Fest. Er lebt die Riten und die Gebräuche seines Volkes, er kennt die alten Schriften und zitiert sie in der Argumentation mit Schriftgelehrten, seinen Anhängern oder auch einfach den Menschen, denen er begegnete. Es ist unglaublich spannend, sich einmal das Kapitel 7 vom ersten Vers an durchzulesen. Ich gehe mal rückwärts hinsichtlich der Teilüberschriften, die vor unserem Bibeltext liegen. Vers 32 bis 36, Jesus kündigt an, dass er weggeht. Davor liegen die Verse 25 bis 31, Jesus lehrt im Tempel. Davor die Verse 14 bis 24, 25 bis 31 ist Jesus der versprochene Retter und davor 14 bis 24, Jesus lehrt im Tempel. Vers 1 bis 13, Jesus reist heimlich zum Laubhüttenfest nach Jerusalem. Aber das komplette siebte Kapitel hat den Titel Der Streit zwischen Jesus und seinen Gegnern. Und dieser Titel geht bis zum Kapitel 8, Vers 11. Das wird mit den nach unserem Text kommenden Überschriften klar. Vers 40 bis 44, verschiedene Meinungen über Jesus. Und 45 bis 52, die Priester und Pharisäer glauben nicht an Jesus. Daran schließt sich der Text an, Jesus vergibt einer Ehebrecherin ihre Schuld. An wen richtet sich der heutige Text? Hier steht eine Menschenmenge. Aber berücksichtigen wir die Texte davor und danach, scheinen doch viele der Umstehenden gelehrte Menschen, jüdische Zuhörer und Gesetzeslehrer, also gebildete und belesene Menschen zu sein. Ich finde, Jesus macht es seinen Zeitgenossen nicht leicht, wenn er sich vor die Menschenmenge stellt und laut ruft, wer Durst hat, soll zu mir kommen. Und es soll trinken, wer an mich glaubt. So sagt es die Heilige Schrift in Psalm 78, Vers 20 und Sacharja 14, Vers 8. Ströme von lebendigem Wasser werden aus seinem Innern fließen. Im Johannesevangelium wird gleich erklärend hinterhergeschickt. Jesus bezog dies auf den Heiligen Geist. Den sollten die erhalten, die zum Glauben an ihn gekommen waren. Denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit sichtbar war. Ich erinnere an Himmelfahrt, dem Bibeltext aus der Apostelgeschichte 1, 4 bis 11. Denn da kündigt Jesus genau an, dass die Kraft von oben, der Heilige Geist, auf die Jünger kommen soll und wird. Himmelfahrt und Pfingsten liegen ja nun doch schon ein paar Wochen zurück. Himmelfahrt, wo Jesus den Heiligen Geist ankündigt, und das Pfingstfest, an welchem wir genau diese Tatsache feiern, nämlich, dass diese Kraft Gottes präsent wird und wirksam. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist das Wirken des Heiligen Geistes eine schwer fassbare Angelegenheit. Lasst uns diesen Bibeltext mal ein wenig anhand diverser Begriffe greifbarer machen, wie Durst, Wasser, Leben. Durst. Ich denke, im staubig heißen Mittleren Osten ist Durst ein starkes, irgendwie ständig präsentes Gefühl. Während wir in den letzten Tagen bei so 15 bis 19 Grad und Regenschauern doch jede Menge Nässe hatten, war es in Jerusalem durchgängig sonnig bei 26 bis 30 Grad Celsius. Das ist schon eine sehr andere Atmosphäre. Da hat Durst eine ganz andere Dimension als bei uns. Und wer also Durst hat, der soll zu Jesus kommen. Deutlich wird somit, dass es nicht um profanes H2O geht. Wasser ohne Kohlensäure, was meine Frau Sabine gerne trinkt, ist für mich irgendwie tot. Und deshalb mag ich eher das leicht sprudelnde Wasser, so Medium. Das halt lebendig, weil Bewegung drin ist für mich. Auch um dieses Wasser geht es natürlich nicht in der Rede Jesu. Er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament und schafft so die Brücke zu den gelehrten Zuhörern, die natürlich den Zusammenhang sofort erkennen. Es geht also nicht um das Wasser, das Durst stillen soll. Wasser bedeutet Leben in der Wüste. Es geht um einen anderen Durst und es geht um eine andere Lebendigkeit. Wasser wird dem Körper von außen zugeführt. Das Wasser des Lebens, so bezeichnet sich Jesus an anderer Stelle in der Bibel. Vielleicht denkt ihr auch an die Geschichte mit Jesus am Jakobsbrunnen, im Gespräch mit der Frau, der er verspricht, wenn du von meinem Wasser trinkst, hast du nie wieder Durst. Die gleiche Art Mystizismus, die auf einer anderen Gesprächsebene kommuniziert, als die Menschen, zu denen Jesus spricht. Jesus will nicht mehr und nicht weniger als Trost zu spenden, im sicheren Wissen um seinen Abschied, seinen Tod und seine Himmelfahrt. Er geht, aber er lässt seine Jünger und uns, dich und mich, nicht allein und schutzlos zurück. Er geht voraus und diejenigen, die an ihn glauben, seine Nachfolger, heute würde manche das platt übersetzen als Follower, wie auf Instagram, oder Freunde, wie bei Facebook, die werden ihm auch dorthin folgen. Das Wichtigste, ganz individuell aber, ist doch, was hat das mit dir und mir zu tun? Wieso ist das wichtig? Die Antwort ist einfach und erschütternd. Weil wir ohne ihn nichts tun können und unfähig sind. Nur wer die Kraft von innen hat, beziehungsweise bekommen hat, der besitzt die Stärke, Dinge zu vollbringen, die dem einfachen Menschen nicht gelingen. Das Wort vollbringen hört sich für dich jetzt bestimmt abgehoben an. Aber wie willst du es sonst schaffen, wenn es um die Vergebung geht, 7-mal, 70-mal einem Menschen zu vergeben, der dich aus deiner Sicht beleidigt und verletzt hat? Nur in dieser Kraft wirst du dich neu aufraffen und deinen inneren Schweinehund überwinden und die Menschen treffen, die du eigentlich gar nicht treffen willst, weil du schon vorher zu wissen meinst, dass das öde, zweck- und sinnlos wird. Aus dieser Kraft heraus sind die Jünger in alle Welt gegangen und haben von Jesus Christus als dem Retter der Welt erzählt und von der Hoffnung auf ein gelingendes Leben. Das ist aus uns heraus nicht zu schaffen. Was ihr meinen Vater bittet in meinem Namen, das sollt ihr empfangen, hat Jesus gesagt. Das kommt doch nicht von alleine zustande, sondern nur dann, wenn du und ich dem Heiligen Geist in uns Raum geben, unser Denken und Handeln zu durchdringen, unsere Leere zu füllen und unsere egoistischen Prägungen mit Liebe und Barmherzigkeit zu überwinden. Einer achte den anderen höher als sich selbst. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ach ja, und dann ist ja auch noch die Feindesliebe. Jeder Arbeitskollege oder Mitbürger oder auch Mitstreiter, zum Beispiel in einer Partei oder in einem Verein, würden sich doch kopfschüttelnd abwenden und denken, das sind fromme Worte und sonst nichts. Wer liebt denn seine Feinde, bitteschön? Das ist doch weltfremd, das ist doch abgehoben. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kannst du Wunder tun. Dafür braucht es nur Glaube, so groß wie ein Senfkorn. Und ich bekenne, mein Glaube scheint kleiner zu sein als ein Senfkorn. Ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Wochen oder Monaten ein Wunder erlebt zu haben. Beziehungsweise, vielleicht bin ich ja nur zu blind, taub und abgestumpft, um es bemerkt zu haben. Ich bekenne auch, dass ich vielleicht für Gottes Handeln in meinem Leben blind bin. Wenn dein Kind seit langem krank ist und du betest und du weißt, andere beten auch, und dann siehst du, dass der Zustand des Kindes sich bessert, auch wenn es noch nicht gesund ist, dann liegt darin Gottes Handeln als Antwort auf dein Gebet und mit Hilfe des Heiligen Geistes als die wirkende Kraft. Ich kann das so frei bekennen, weil einer meiner Söhne ist depressiv und hat uns vor einigen Wochen besucht und gesagt, dass er sich das Leben nehmen will. Das ist für Eltern schwer zu erleben und zu tragen. Und dann braucht das die Kraft des Heiligen Geistes, damit klarzukommen. Und dann braucht das die Gebete meiner Geschwister im Herrn, uns da durchzutragen. Wir hatten in der letzten Woche ein Treffen unserer Gemeindegruppe Men at Life. Es geht bei uns in den letzten Monaten darum, für Männer einen sicheren Raum zu schaffen, wo aus Fremdheit und Distanz Vertrauen entsteht. Wir erinnern uns an die Taufe Jesu, wo eine Stimme vom Himmel herab zu hören war und Gott, der Vater, sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ein Vater sagt seinem Sohn, dass er ihn liebt. Zwei von uns Männern haben von ihrem Vaterbild erzählt. Der eine hat im Alter von 16 Jahren innerhalb von 12 Monaten seinen Vater als auch seine Mutter verloren. Und sein Vater war für ihn ein verabscheuungswürdiger Mensch, weil er ein Säufer war und im Suff sowohl die Mutter als auch die Kinder schlug. Noch heute wird er zornig, wenn er nur daran denkt. Ein anderer Mann sprach davon, dass er seinem Vater, einem selbstständigen Baumeister, nie recht machen konnte. Immer war das, was er tat, nie gut genug. Beide konnten sich nicht erinnern, dass ihnen von ihren Vätern jemals gesagt würde: Du bist mein lieber Sohn, oder Sohn, ich hab dich lieb. Ganz im Gegenteil, das Handeln und die Rede der Väter waren destruktiv und beschädigend. Gott ist anders. Und das konnten diese beiden Männer annehmen. Und wir haben für sie gebetet und ihnen den Vatersegen zugesprochen, der ihnen von ihren leiblichen Vätern versagt wurde. Das anzunehmen geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. In tiefer Dankbarkeit, dass unser Vater im Himmel es gut mit uns meint, können wir es schaffen, Milde und Barmherzigkeit den Menschen gegenüber zu empfinden bzw. uns schenken zu lassen, wo wir Ablehnung und Distanz erfahren. Du und ich haben bestimmt Grund zur Dankbarkeit. Ich habe Grund zur Dankbarkeit für alles, was mir Gott bereits geschenkt hat. Ich bin schon 56 Jahre alt und habe mich vor 47 Jahren in einer Freizeit dazu bekannt, mein Leben mit Christus zu führen. Das habe ich dann durch meine Taufe vor 41 Jahren bestätigt. Ich lebe schon mehr als 20 Jahre länger als mein Herr und Retter Jesus Christus. Kann ich damit nicht zufrieden sein? Ich finde, das ist ein guter Vergleich. Und ich glaube, wir sind eine Menge Leute, die schon deutlich älter geworden sind als Jesus Christus. Seid dankbar dafür. In der Corona-Krise geht es meinem Unternehmen gut und wir haben im letzten und in diesem Jahr keinen Schaden genommen. Darüber bin ich sehr froh. Denn es nimmt mir die Sorgen um den Betrieb und die Beschäftigten. Auch wenn es nicht allen meinen Kindern immer gut geht, bin ich dankbar für alle vier, ebenso wie für ihre Partner und Lebensgefährten. Ich habe eine fantastische Frau, die ganz engagiert im Januar einen neuen Job gestartet hat im Nachbarschaftsladen Bremervörde, Stadtteil Engeo. Und dadurch hat sich auch mein Horizont erweitert. Dieser Stadtteilladen, Nachbarschaftsladen, hat das Ziel, Familien stärken und Kinder zu fördern. Die bieten dort Hausaufgabenhilfe an und es kommen bis zu 15, 16 Kinder am Nachmittag, die Hilfe brauchen bei den Hausaufgaben. Es sind bisher 9 verschiedene Nationalitäten dort in diesem Nachbarschaftsladen. Und in diesem Nachbarschaftsladen gibt es Vernetzung zwischen den Nachbarn, die dort beieinander wohnen, in diesem Stadtteil. Und es sind dort Menschen, die leben seit Jahren in Bremervörde und haben keine Beziehung zu Deutschen. Und so ging es auch einem syrischen Apotheker. Wöchentlich treffe ich mich mit einem aus Syrien stammenden Apotheker und wir reden über Gott und die Welt. Predigtthemen der letzten Sonntage und Vergleiche aus der Bibel. Er kommt dann eher mit dem Koran. Wir sprechen über islamische und christliche Feste und Feiertage und ihre Bedeutung. Und das ist unglaublich interessant und bereichert unser beider Leben. Was bleibt, ist jetzt die Frage, was will Gott von mir und von dir? Wie offen sind wir, auf ihn zu hören und uns mit seiner Kraft beschenken zu lassen? Habt ihr nicht auch ein bisschen Angst, was sein könnte, wenn alle Schleusen geöffnet werden und er uns mit seinem Geist flutet, wenn das lebendige Wasser im Überfluss fließt? What if? Was könnte passieren? Vielleicht ist heute einer von euch angesprochen, in den vollzeitlichen Dienst für Christus zu gehen. In die Mission oder in die Gemeindearbeit. Vielleicht werden dir heute die Augen geöffnet, Menschen, die du noch nie hier oder in der Gemeinde oder in einer christlichen Kirche gesehen hast, einzuladen zu einem Zoom- oder Präsenzgottesdienst. Und dazu kann ein erster Schritt die Einladung zum Kaffee trinken, zum Spaziergang oder zum Grillabend sein. Natürlich im Freien und unter Einhaltung der Aha-Regeln. Klar. Und Abstände und so weiter. Gott sei von ganzem Herzen gedankt, dass wir mittlerweile einstellige Inzidenzzahlen in Deutschland haben. Praise the Lord. Ich möchte euch heute Mut machen, andere Menschen zu ermutigen. Ich glaube, ihr braucht nur mit offenen Augen in eurer Nachbarschaft, in eurer Verwandtschaft, an eurem Arbeitsplatz hinzuschauen, wer da mutlos ist. Wer da mit einer gedrückten Haltung und Stimmung sitzt. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer, andere zu ermutigen. Wenn ihr darum bittet, dass Gott euch die Kraft gibt, dann macht der das. In unserer Gemeinde haben sich in der letzten Woche endlich wieder die Pfadfinder getroffen. Wir haben ein offenes Gemeindecafé. Bisher war das geschlossen, weil die Besucher primär zur älteren Generation gehören und sehr vorsichtig mit Präsenztreffen sind. Unser Frauentreff ist nach vielen Wochen der Distanz zu einem sommerlichen Eisessen beisammen gewesen. Wir haben seit Mai letzten Jahres einen neuen Pastor in Bremervörde. Unser Pastor Dirk Zehack kommt aus Unna und seine Frau Regine haben noch keine Woche oder Veranstaltung erlebt, außer bei der Einführung im Mai letzten Jahres, wo man so richtig viele Leute zusammen waren, um Gottesdienst zu feiern, in der Nähe, die wir uns wünschen und brauchen. Und selbst damals war das auf Distanz und Abstand. Und so haben sie überhaupt gar keinen Überblick, wer eigentlich dazugehört. Das ist traurig und darum lasst uns für sie beten, dass die Kraft in ihnen ist und bleibt und mächtig wird. Und sie ein Segen sind für unsere Gemeinde in Bremervörde und die Stadt. Ich bete auch für eure Gemeinde, denn ihr bekommt einen neuen Hirten. Und das ist ein großes Geschenk, dass ihr nicht so lange alleine wart. Aber ihr wart ja nicht alleine. Ich lade euch jetzt zu einer Gebetsgemeinschaft ein, in der wir einerseits Gott unseren Dank für alles sagen, was uns wichtig ist und wohltut. Und die Menschen an unserer Seite, die uns wohltun. Andererseits wollen wir ihm unsere Bitten und Sorgen und Nöte bringen. Was dir Angst macht, das bring vor Gott. Wenn du die Kraft des Heiligen Geistes in dir nicht spürst und du denkst, dass er nicht in dir oder durch dich wirkt, dann bitte Gott darum, dass er dich diese Präsenz seiner Kraft neu spüren lässt. Bitte betet kurz, damit möglichst viele von uns beten können, und ich bete dann am Schluss mit uns. Lasst uns beten.